Hinzert war Teil des Konzentrationslagersystems, wenn auch kein Vernichtungslager wie Auschwitz oder Buchenwald. Wir haben gesicherte Kenntnis von mindestens 313 Menschen, die in Hinzert umgebracht wurden oder an den Folgen der Haft verstorben sind. Überlebende Häftlinge schätzen die Zahl der Opfer allerdings wesentlich höher. Im Übrigen hat es auch dort mehrfach systematische Massenhinrichtungen gegeben. Immer wieder wurden ganze Häftlingsgruppen, zum Beispiel Luxemburger Widerstandskämpfer und russische Kriegsgefangene, exekutiert. Als Gäste im Studio begrüße ich Pierre Pixius aus Luxemburg, der heute in Brüssel lebt. Er war Ende 41 und von März 43 bis Mai 44 in Hinzert inhaftiert. Jos Meunier ist ebenfalls Luxemburger. Er war von November 43 bis zur Auflösung des Lagers im Frühjahr 45 Häftling in Hinzert. Uwe Bader ist Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz und dort vor allem für die Gedenkstättenarbeit zuständig. Herr Pixius, ich würde ganz gerne bei Ihnen bleiben. Wie war das 1940?
Also als die deutschen Truppen am 10. Mai Luxemburg überfielen, waren wir nicht überrascht. Als ich persönlich die deutschen Soldaten sah, haben sie mir keinen Schreck eingejagt. Ich war sehr jung, aber ich hatte keinen Schreck.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 17,5, als ich diese jungen Männer sah. Aber ich hatte natürlich Angst vor dem, was kommen sollte. Und ich hatte mir sogar vorgenommen, am 10. Mai morgens, nachdem ich ein wenig rechts und links geschaut hatte, das Land zu verlassen. Habe aber dann nach ein paar Kilometern aufgegeben, bin wieder zurück nach Hause. Also das war mein erster Kontakt. Die Bevölkerung, die Älteren, die waren allerdings getroffen, sehr getroffen. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, der war früh nach Hause gekommen und hatte gesagt, es wird eine schlimme Zeit, passt auf, es wird eine schlimme Zeit. Was die Resistenz anbelangt, ich glaube, die kam so von selbst, die Luxemburger. Die kam nicht direkt gegen die Wehrmacht, aber die Gestapo, die war sehr schnell in Luxemburg. Und die ersten Begegnungen mit der Gestapo und von der Gestapo für uns Schüler aus dem Ateneum, die fand schon statt im Juli. Ich ging durch die Freiheitsavenue, wie wir sie nannten, hoch mit einem Freund, da kam der ganze Zug auf uns zu. Wir waren allein auf der Straße, die anderen Touristen waren zu Hause geblieben. Und am Anfang des Zuges waren ungefähr so 40 Fahnen, alles Hakenkreuzfahnen. Und ich stand da, die Hand in der Tasche, so wie ein Jugendlicher, da steht nicht. Und habe mit meinem Kameraden geredet, da kommt ein SA-Mann auf uns zugelaufen und schreibt mich an, grüßen Sie die Blutfahne. Ich habe ihn gefragt, was meinen Sie mit der Blutfahne? Und er haut mir eine ins Gesicht. Da habe ich den zweiten Beweis, dass jetzt was losgeht. Und dann war meine Entscheidung, meine persönliche Entscheidung, gut, gegen dieses Regime bist du absolut. Und so war es auch.
Herr Meunier, der Widerstand entstand durch die Verbote der Vereine. Denn die Vereine mussten den Vorstand in die SA anmelden. Weil die meisten Vereine das aber nicht taten, besonders wenn sie keine deutschstämmigen Luxemburger im Vorstand hatten, dann wurde der Verein oft einfach aufgelöst. Und auch alle politischen und pseudopolitischen Vereine, wie zum Beispiel die Pfadfinder, die einerseits zur Demokratischen Partei gehörten, andererseits zur christlich-sozialen Partei, die wurden sofort aufgelöst. Und aus diesen Auflösungen entstanden dann die ersten Widerstandszellen. Die Jugendgruppen, die aufgelöst worden waren, und auch die Fußballvereine, die anderen Sportvereine, die haben sich dann, das Wort gegeben, wir finden uns jeweils in dem Vereinslokal im Anfang und dann nachher irgendwo in einer Steingrube oder im Wald zusammen und warten darauf, dass der Krieg vorüber ist, dass wir weiterfahren können, aber jedenfalls treffen wir uns. Und als dann der Krieg langsam sich ausbreitete und langsam dauerte, da wuchsen dann diese kleinen Widerstandszellen aus den Vereinen gewachsen, wuchsen dann zusammen durch die Verbände zu größeren Widerstandsgruppen, wie zum Beispiel die LFK, Luxemburger Freiheitskämpfer, die LRL, Luxemburger Roter Löwe, die LVL, Luxemburger Volkslegion, die wuchsen dann zusammen und haben dann im Untergrund Gegenpropaganda gemacht gegen alle Anordnungen des Gauleiters. nach den Spanienkämpfern, nach den Legionären und nach den anderen Franzosen kamen dann die erste Luxemburgische Welle von den Eisenbahnern. Und die zweite Welle Luxemburger, das waren dann die abgesetzten Staatsbeamten und besseren Justizbeamten, die Magistraten, Professoren und all das, die sich weigerten, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Und die wurden dann unter dem Motto, sie bieten nicht die Gewehr, abgesetzt, nach Deutschland versetzt und durfte nie mehr nach Luxemburg zurück.
Sie sind, Herr Pixis, 41 verhaftet.
Ja, und einer von uns war, hatte einen Freund, der war Goldschmied, der hat dann Ringe gemacht mit dem Wappen, Luxemburger Wappen, die aus dem Geldstück raus. Wir zwölf hatten also diese Ringe an der Hand und das war eine Art damals, und das war schon sehr früh, von Widerstand natürlich. Durch diese Ringsache wurde ich das erste Mal verhaftet. Und das war am 19. November, da hatte man bei dem Kameraden, der die Ringe gemacht hat, der organisiert war, durch einen anderen Verein, hatte man die Liste gefunden von uns zwölf Schülern. Das war das eine. Ich wurde aber auch zufällig auf einer anderen, mein Name auch auf einer anderen Liste gefunden, von den Luxemburger Freiheitskämpfer, wo einer meiner Onkel drin war. Und so hatte dann die Gestapo zwei Gründe. Einmal morgens um 4 Uhr mich zu Hause abzuholen, zu dritt. Die haben mich dann zur Gestapo-Stelle gebracht und gegen so 8 Uhr war ein Lastwagen voll. Wir waren dann zu 12, 15, hat man uns nach Hinstedt gebracht. Wir wussten, dass wir nach Hinstedt kamen, wussten aber gar nicht, was uns da erwarten würde.
Wie hätte es ausgesehen?
Also das war furchtbar. Also das war schon damals furchtbar. Das Auto fuhr bis in den Hof. Die Base wurde aufgemacht, die ersten wurden rausgestoßen von den Militär, die drin saßen. Und da standen dann rechts und links so 20 SS-Leute mit Knüppeln und Stöcken. Und wir sprangen raus, die haben dann uns losgeschlagen und geschrien, ihr Schweinehunde, ihr Verbrecher, ihr Partisanen und solche Sachen. Und wir mussten dann da rumlaufen und die hinter uns her mit den Hunden und so. Ich war jung, aber die Älteren, die kamen da gar nicht mit. Die fielen einfach schon um nach 200-300 Meter.
Herr Bader, wie groß war das Lager denn damals, also in dieser Zeit 40-41? Wie viel Wachmannschaften, wie viel Personal gab es da? Was ist da gemacht worden? Wie hat es funktioniert?
Ja, das hängt jeweils vom Zeitpunkt ab. Die Wachmannschaften waren zu Anfang stärker besetzt und sind dann zum Kriegsende hin eher reduziert worden. Also Maximumbestand waren, glaube ich, etwa 200 Personen. Und das ist dann nachher immer mehr reduziert worden. Die Häftlingszahl war von Zeitpunkt zu Zeitpunkt ganz unterschiedlich. Sie stieg an. Im Höchstfall bis zu 1500 Personen aus, also eine totale Überbelegung. Wenn man jetzt mal von normalen Pritschenplätzen ausgeht, die etwa so eine Belegschaft von 500-560 überhaupt ermöglichen, man muss sich das vorstellen. Es hat aber auch Phasen gegeben, wo es auch wieder weniger waren, wesentlich weniger. Das hing dann immer mit den politischen Entwicklungen zusammen oder was die SS auch gerade mit den jeweiligen Häftlingsgruppen vorhatte. Das ist also unterschiedlich gewesen, aber zeitweise ist es also eine völlige Überfüllung gewesen, das muss man schon sagen. Und es ist halt uns von vielen Häftlingen immer wieder auch berichtet worden, dass sie wegen dieser Enge des Lagers, es ist ein doch sehr enges Lager gewesen, mit den Häftlingsbaracken, dass man dort nicht sozusagen mal ein bisschen in der Versenkung verschwinden konnte, wie jetzt in großen Konzentrationslagern.
Also konnte man sich verdrücken vor ganz brutalen
Wachmannschaften. Die Wachleute kannten im Grunde genommen jeden und man fiel auch auf, wenn man irgendwie nicht so dabei, also die Überwachung war noch besonders krass. Von den anderen Dingen werden ja Herr Meunier und Herr Pixus selber dann viel besser berichten.
Herr Pixus, ja.
In Hinstedt, da dürfte niemand gehen. Da musste man immer laufen. Und daher hatte man immer Angst, einem SS in die Hände zu fallen. Mhm. Der hieb sofort mit dem Stock auf sie, wenn sie nicht schnell genug gelaufen sind. Und das ist das, was hier angesprochen wurde von Herrn Bader. Mhm. Das Lager war klein, aber die kannten sogar, ob trotzdem wir nur Nummern hatten,
aber die hatten sich eigene Köpfe gemerkt. Und die SS, die wussten auch von den politischen Unterlagen, die die Gestapo im SS-Lager hatte. Die kannten die meisten Führer, zum Beispiel Grismini war einer der großen Führer. Er stand auf der Liste, am 25. Februar 1944 abgeschossen zu werden.
Herr Menier, Herr Pixis, wie hat denn der Lageralltag ausgesehen? Also was gab es zu essen, wann mussten Sie aufstehen, welche Arbeiten waren wie zu verrichten?
Der Lageralltag, der begann nach den Saisons, sobald der Tag anbrach, sodass es im Winter etwas später wurde, aber im Sommer war um 5 Uhr wecken. Dann war der erste Appell auf der Stube. Man musste aus dem Bett rausspringen, so wie man im Bett lag, vor den Spindeln antreten. Und dann kam der SS, der Wache hatte, kam rein, es wurde geschrien, Achtung. Er ging an den angetretenen Stubenbelegten vorbei, hat sie gezählt und dann wieder raus. Und dann wurde nochmals Achtung geschrien, weil er rausging. Und nachher sagt dann der Stubenarzt, so wie das bei der Armee üblich ist, rührt euch oder bewegt euch. Dann wurde dann das Bett gebaut. Dann wurde sich angezogen, vorher natürlich gewaschen, sich angezogen, sich zurecht gemacht. Und dann gingen die Diensthatten gingen zur Küche und brachten dann den Frühtrunk. Man nannte das Kaffee, aber es war immer eine Abkochung von irgendeinem Kraut wie Minze oder sonst irgendeinem aromatischen Lindenblüten oder sonst irgendeinem aromatischen Kraut. Wurde dann abgebracht und das erhielten wir dann zum Kaffee. Wenn wir uns vom Abend vorher etwas zu essen übrig gelassen hatten, hatten wir was zu essen. Wenn wir abends so verfressen waren, wie man sagt, man kann ja bei diesen Rationen nicht diesen Ausdruck gebrauchen, wenn man da alles aufgegessen hat, dann hatte man morgens nichts. Dann, sobald der Kaffee getrunken war, das wenig gegessen, dann wurde die Stube gereinigt. Und dann war schon der große Appell, dann ging die schrille Pfeife, und da musste alles raus und auf dem Appellplatz sich aufstellen. Dann wurde die große Abzählung gemacht von den sämtlichen Stuben, die belegt waren. Und dann nach dieser Abzählung, wenn sie klappte, dann da waren manche SS-Wachmannschaften, oder die nicht bis 100 zählen konnten. Und die haben sich dann 3-4 Mal verzählt und dann haben sie untereinander so den Spott mit der einen mit dem anderen gemacht. Und wenn sie dann endlich eine Zahl hatten, die stimmte, dann wurde umgepfiffen, dann musste man in die Arbeitskommandos antreten. Das heißt, die jeweiligen vorgesehenen Arbeitskommandos mussten sich aufstellen und dann wurden eventuell kleinere Arbeitskommandos noch dazu gemeldet. 2 für Klempnerarbeiten oder 2 für Reinigungsarbeiten und so weiter, bis das Ganze verteilt war. Und dann rückten die dann aus. Die einen, oder die blieben drin, wie zum Beispiel die, die auf den Holzplatz gingen, die mussten dann im Laufschritt auf den Holzplatz. Die anderen gingen dann an die Deichsel des Wehrens, respektive an die Zugseile, und rückten dann dort aus. Und die, die in den Wald Wurzeln ausgraben gingen, marschierten dann zum Walde und arbeiten dort den ganzen Tag, um Wurzeln auszugraben. Mittags erhielten sie dann die Suppe bei im Lager, die Kommandos von dem Holzplatz und die anderen Kommandos, die im Lager geblieben waren, die erhielten dann die Arbeitsunterbrechung gepfiffen. Es wurde dann zum Essen angepfiffen und dann mussten wir uns vor der Baracke aufstellen und gingen dann jeweilig die ganze Zahl der Stube, bei beiden Stuben, die dann jeweils da auf einem Laufsteg da standen, marschierten die zum Essraum und da ging jeder rein, kriegt einen Napf voll Essen, das heißt, er griff die von den Näpfen mit Suppe, die da standen, den ersten, besten, der im stand, und ging dann auf einen Sitzplatz, um das zu essen. Wehe, wenn ein Napf etwas voller schien. Und er dann in diesen, anstatt den Erstbesten, dann kam es vor, dass er erstens mal gebrüselt wurde, oder aber, dass der Napf genommen wurde, ihm einfach mit der warmen Suppe ins Gesicht geschmissen wurde und er nichts zu essen bekam.
Darf ich etwas sagen? Du hast gesagt, er nahm den Erstbesten, nein, er musste immer den Nächsten nehmen. Wenn er nicht den Nächsten nahm, stand an der Sester und dann kam es vor, dass der Mann überhaupt nichts zu essen bekam. Er nahm den Napf und stützte mir den Kopf.
Was gab es überhaupt zu essen und war das ausreichend?
Immer nicht. Kopfkohlrübensuppe, manchmal
sonntags.
Manchmal, wie zum Beispiel, wenn im Frühjahr, wenn die Brennnesseln sprossen, dann ging ein Kommando der Häftlinge aus, sammelte Säcke voll Brennnesseln und da wurde dann die Suppe davon gekocht. Oder aber manchmal auch ein Kommando, was diesen Löwenzahn stechen ging und das wird dann in die Suppe hinzugemacht als Gemüse und abgekocht. Beim Brennnesselkochen wurde dann so viel in diese großen Kessel reingebracht, dass der Koch sich oben drauf setzte, um nur viel Kraut in die Suppe zu kriegen, dass sie etwas dicker wurde.
Aber das war ja nur eine Ernährung, die auf keinen Fall ausgereicht hat und die mit der Zeit auf jeden Fall auch zu Krankheiten geführt hat, im Zusammenhang mit den anderen Lebens- und Arbeitsumständen.
Ich muss noch die zweite Punktenstellung nehmen, was Jos Möni als Bett bezeichnet, das war ein einfacher Strohsack. Es gab 11 Baracken, in jeder Baracke waren 52 Betten, das heißt 26 auf zwei Niveaus, mal 52. Man konnte also, wie Herr Bader gesagt hat, 560 Leute normal in den Baracken schlafen lassen. Aber als wir, das war 43, als Schluss da war, da auf einmal waren 700 da, da waren auf einmal 1200 da. Dann mussten wir auf zwei Strohsäcken zu dritt liegen. Man hat dann, wir waren alle sehr, sehr mager. Aber die magersten wurden dann gezwungen, sich in die Mitte zu legen. Und die lagen nur auf der Seite. Die anderen lagen auf dem Rücken, der in der Mitte, der schlief überhaupt nicht, der lag auf der Seite so. Weil sie eben drei auf zwei, auf zwei Strohsäcke. Zu den Kommandos, wie Jos schon gesagt hat, da gab es Innenkommandos, also Schreiner, Schlösser und Reiniger, Holzplatz, das war ein schweres Kommando. Kohlenträger, das war im Winter eine furchtbare Sache. Aber es gab auch Außenkommando. Ich war beim Außenkommando. 41, Sie sind alle zu jung, da waren Sie noch gar nicht da, glaube ich, das war ein furchtbarer Winter, also es war mindestens hier minus 20, minus 25 Grad und als wir ankamen, waren wir ganz ausgezogen, geschoren und ich bekam die Uniform eines russischen toten Soldaten an, hatte nach 3 Tagen Hautkrankheit, aber nicht wahrscheinlich, weil der Russe die Hautkrankheit hatte, sondern schon andere Gefangene vor mir, die Zelle. Ich musste dann also zum Lazarett und wurde dann behandelt mit dieser Krätze. Das war auch eine furchtbare Sache. Als ich bei diesem Kommando war, sind wir aufgestanden, auch im Winter um 4:30. Dann sind wir bis Rheinsfeld gelaufen, um warm zu werden, in den Zug bis Nürnberg, haben wir am Westwall gebaut. Am Westwall und bis abends 5 wieder zurück, dann von Rheinsfeld wieder ins Lager gelaufen, da fielen wir um. Wir waren aus.
Die Frage war nach dem Essen, also wie viel war das? Das hat ja vermutlich bei weitem nicht ausgereicht und dann zur Folge auch, dass dadurch im Zusammenhang mit dem, was Sie jetzt beschrieben hatten, mit den sehr harten Arbeitseinsätzen, spezifische Lagerkrankheiten entstanden sind. Und die nächste Frage war, es gab ja auch keine medizinische Versorgung, denn nach meinem Wissen war es der Chefsanitäter ein angelernter Maurergeselle,
irgendwie
medizinisch behandeln konnte.
Wenn ich mich gut erinnere, bekamen wir just 4 Scheiben Brot. Das könnten ungefähr 250 bis 300 Gramm gewesen sein. Der abends seine 4 Scheiben gegessen hat, weil er sehr hungrig hatte, hat am Morgen nichts, dann hat er nur seine Tasse Kaffee. Sonntags gab es ein ganz klein wenig Butter, ich möchte sagen 2 cm lang und 1 cm dick, stimmt das schon ungefähr? Mhm. Das war für Sonntag. Dann selbstverständlich, man kann sich nicht vorstellen, bei dieser Nahrung, wie schnell ein Mensch abnehmen kann. Hm. Da kamen Kameraden aus Luxemburg, die waren sehr gut gefüttert, weil sie noch Metzger waren. Sie waren vielleicht so gut gefüttert, nicht? Ich hatte einen unserer Freunde, der hieß Lex, und der kam und hatte 110 Kilo gemacht.
Und wenn so ein Dicker reinkam, der das Essen nicht essen wollte, habe ich mich immer gleich neben ihn gesetzt. Und mittags habe ich seine Schüssel mitgegessen. Aber das, man dürfte uns nicht finden, sonst wäre er und ich gestraft worden. Und dieser gute Lex, der hatte dann in 3 Wochen ungefähr 30 Kilo verloren und auf einmal wog er 50 Kilo. Von 110 und da stand er nicht mehr auf den Beinen. Also um zu sagen, wie man schnell in die Knie ging. Wir bekamen keine Medikamente, aber 2-mal im Jahr durften wir ein Paket kommen lassen von zu Hause in Luxemburg.
Es gab eine ziemlich gute ärztliche Betreuung, wenn man in die Hände von Dr. Chabot,
ein Franzose,
der war ein Nebelhäftling,
ja,
der konnte einem dann helfen, respektive er konnte dem Maurer, dem Schinder da sagen, der muss unbedingt das haben. Und da gab es verschiedene Medikamente, die in Deutschland damals ziemlich häufig waren, besonders so Aspirin und so eine rote Tablette, die desinfizierte. Der Name fällt mir nicht bei, aber man pinkelte rot davon und das desinfizierte den Körper.
Ich habe persönlich gesehen, dass Leute, die aus dem Gestapo-Verhör kamen, halbtot geschlagen waren. Einer davon, das ist ein großer Held, der hieß Charles Hansen. Er war eine Hauptfigur im Spiel der Resistance und wenn er gesprochen hätte, wäre noch viel mehr verhaftet worden. Er hat nicht gesprochen. Ich wollte ihn auffangen, ich war auf der Maler für Anstreicher das zweite Mal und hatte die Gelegenheit, manchmal Kameraden aufzufangen und sie zu fragen, hast du eine Nachricht für den oder den? Und ich sollte den Charles auffangen, weil andere wissen wollten, was er sagen musste. Als ich ihn kommen sah, er ging morgens ins Verhör, kam abends zurück, 2 SS schleppten ihn, er hatte die Hose auf, der konnte die Hose nicht mehr zumachen, die hatten ihn so mit den Füßen gestoßen, dass das wie ein Ball aussah. Und er konnte nicht mehr sprechen und nichts. Sie haben ihn dann ins Gefängnis gebracht. Da war er 2 Tage, der war schon halb tot, dann wurde er nach Hermeskeit geworfen, starb da an einer Lungenentzündung. Und zu sagen, es war nicht nur krank in Hermeskeit, sondern auch halb tot.
Und das war in der Tagesordnung, Misshandlungen, Folter?
Ja, das haben wir gesehen, ja.
Die älteren Leute, die starben sofort. Das heißt, sofort in ein paar Tagen. Da waren ja schon pensionierte Zollbeamten, pensionierte Straßenwärter und so weiter, was ältere Leute waren, Beispiel Roger und andere, die haben natürlich die Behandlung nicht überstanden und die fielen langsam weg, die meisten schon nach 14 Tagen und einem Monat. Die anderen, die eventuell krank wurden, und nicht nach Hermeskeil kamen, die kamen dann in die sogenannte Quarantänestube. Oder wenn es Platz war, waren 2 bis 3 Betten mit Schwerkranken im Revier belegt. Die anderen Betten waren reserviert für eventuell kranke Ersatzleute. Die Toten, die durch irgendwie Beeinflussung respektive durch moralisches Zusammenknicken gestorben sind, waren ebenfalls häufig, besonders wenn das Menschen waren, die ziemlich einen großen Lebenswandel führten und die kamen dann dort hinein, haben das Leben nicht ertragen, wurden krank wegen dieses moralischen Knicks und davon sind dann eine große Menge Menschen im mittleren Lebensalter sind dadurch gestorben, weil die Lebensbedingungen für sie nicht ertragbar waren und sie dann moralisch in sich zusammengingen und dann irgendwie an irgendein sterben und dann wurde irgendeine Krankheit, die unmöglichsten Namen wurden genannt, die überhaupt nicht stimmten.
Es hat aber auch gezielte Ermordungen gegeben, es hat Exekutionen, es hat Massenhinrichtungen gegeben. Ja,
waren zum Beispiel 3 große Massenhinrichtungen. Die allererste, das waren die Politkommissare der Russen. Die Kommissare wurden also in 2 LKWs abgeholt.
Also die vermeintlichen Kommissare, da waren mit Sicherheit auch Leute dabei, die nicht Kommissare waren, ne?
Und in Trier hatte man dann ein tödlich, tödlich wirkendes Gift sich beschafft und an einem kranken, respektive älteren Wachthund ausprobiert und das klappte. Dann hatte man eine Pseudo-Sanitätsstation eingerichtet mit weißen Leintüchern und hat dann gesagt, durch einen polnischen Dolmetscher, ihr werdet jetzt geimpft, weil er in den Arbeitseinsatz kam. Und hat dann mit diesem tödlichen Gift, hat man sie abgespritzt und zum Hinterfenster rausgespritzt und wieder auf die LKWs verladen. Wenn einer nicht sofort tot war oder schrie, dann das hat die Autopsie der Kadaver nachher ergeben, haben sie ihm den Schädel durchgeschlagen. Ich wurde dann nach der Hubertuswiese oben in die Mitte des Osburger Hochwaldes gebracht und weil dort eine Rodung war, ein Kahlschlag, konnte man kein großes Massengrab da schaufeln und hat deshalb kleinere Streugräber ausgehoben und sie da verscharrt. Und Feilmann, nachdem man wieder das Ganze bepflanzt hatte mit jungen Tannen, weil man nachher, als man gewahr wurde, wo sie lagen, sie ausgehoben, hat man 70 wiedergefunden.
Es interveniert, ich vermute, Sie wollten das jetzt ansprechen.
Die zwei
können Sie auch diesen Partner übernehmen, ja auch in zwei Wellen, in zwei Aktionen Luxemburger Häftlinge erschossen worden.
Ja, die zweite Welle, das waren alles nur Luxemburger, nach dem Generalstreik, von dem Jusmini vorhin schon gesprochen hat, der Galate, der hatte die Wehrmacht eingeführt für die Luxemburger und die Luxemburger haben dann gemeutert und haben dann Generalstreik organisiert. Ich glaube, das war der einzige Streik, den gegen die deutsche Besatzung überhaupt gemacht. Von diesem Streik wurde sogar in Moskau geredet, die Amerikaner haben es am Radio gesagt, die Engländer auch. Also das war schon eine Sache, die weltbekannt war. Dann hat man, ich glaube, der Gauleiter hat es so bestimmt, eine ganze Menge Persönlichkeiten im Norden, in Wils speziell und im Süden, wo dieser Streik am heftigsten war, herausgesucht, die wurden regelrecht zum 21. Die wurden regelrecht zum Tode verurteilt. Man hat sie dann nach Hinzert gebracht und die wurden nicht im Wald erschossen, sondern beim SS-Lager selbst in der Steingrube.
Steinbruch gegenüber vom Lager. Mhm.
Die wurden da erschossen, dann wurden sie später im Wald begraben. Die andere Welle, das war 44, nachdem 43, wie wir vorhin erzählt haben, eine Großaktion gegen die Luxemburger Resistenz gestartet war und die hatten dann hunderte von Resistenzlern gefangen und nach Hinzert gebracht. Als die Gestapo ihre Untersuchungen festgestellt hatte, hat man geglaubt, die Redelsführer, wenn ich mich so ausdrücken darf, die müssen vor ein Gericht kommen. Aber sogar die Gauleitung hat gedacht, das werden mindestens 50 Todesurteile und vielleicht 100 oder 200 schwere Urteile zu schweren Gefängnisstrafen. Die wollten das dann heimlich machen und haben gesagt, wir schießen einfach die Leute ab. Haben die Listen aufgestellt. Und ich habe es jetzt noch eben hier festgestellt, Jusmini stand auf der Liste.
Sie hätten eigentlich ermordet werden sollen.
Aber die SD in Berlin hat diese Erschießungen nicht genehmigt, weil es zu viel wären. Weil der SD, der Überwachungsdienst, gemeldet hatte, dass in Luxemburg die Stimmung und dem Volk so schlecht wäre, dass sie nicht 50 oder mehr von diesen Widerstandsleuten schießen konnten und so hat man dann auf die Hälfte reduziert. Aber sie hatten noch nicht die Erlaubnis, sie zu erschießen. Aber das Gauler, das immer, hat keine Ruhe gegeben, bis der Spahn, der sagte, wir erledigen so und dann müssen die in Berlin, müssen die Ja und Damen sagen. Es wurde aber nur 23 von diesen 25 erschossen, weil Heinrich Ney von Görlitz heruntergebracht worden musste. Er saß in Görlitz im Gefängnis, er war da umgesiedelt zuerst, wurde dann verhaftet nach Görlitz ins Gefängnis, war von Görlitz nach Hinzert gebracht, dann kam er 2 Tage zu spät. Und der andere, Horne Christian, der wurde von Natzweiler herübergebracht, aber weil er ein ganz schlauer Fuchs war, hat er bei jedem Bahnwechsel hat er den Wachmann überredet, komm, wir gehen ein Bier trinken in die Bahnhofsstube. Und da kam der auch zu spät, sodass es für 23 Erkrankungen gab. Und die zwei waren dann bis zur Windgasse gekommen. Windgasse hat gemeldet, die zwei sind da. Sporenberg meldet, bringt sie raus, dann werden sie nachher, also werden sie anschließend erschossen. Und dann sagt der Kommandant in Trier, nein, die haben die Erschießungen überlebt, sind also nach einem ewigen Gottesurteil zugelassen und hat es zurückgeschickt. Gesen, den Gauleiter und Gesen, den Sporenberg.
Wie der Tag ablief, da können wir uns gut erinnern, wir waren ja schließlich da. Das war an diesem 25. Februar, der Morgenappell, der war, und aber die Arbeitskommando, die gingen nicht. Wir haben uns gefragt, was ist da los? Und dann auf einmal hat einer der Kameraden gehört von einem Polen, dass am Vorabend 20 Polen ausgezogen waren und ein Grab ausgebrochen hatten. Dieses Grab könnte 10 Meter lang, 2 oder 3 Meter tief gewesen sein. Und das ging dann bei uns so durch im Lager, sodass auch Kameraden, die bei den zu erschießen waren, es erfahren hatten. Also wir hatten fast die Sicherheit, dass da was geschehen würde, dass Schreckliches geschehen würde. Andere haben gesagt, nein, die kommen nach Dachau, wie das sehr oft der Fall war. Und dann wurden sie einzeln aufgerufen. Der erste war Hubert Glesner, der saß im Gefängnis
Im Bunker
saß der.
In der Gefängnisbaracke im Lager.
Er war einer der ganz großen Führer, er war also der Erste. Und dann wurden die anderen so aufgerufen, mussten ihre Sachen mitnehmen, ihre Kleider und so. Hat man sich wieder die Frage gestellt, ach, sie nehmen die Kleider mit, vielleicht gehen sie trotzdem darauf. Kamen sie ins Lager nach oben und dann wurde ihnen mitgeteilt, offiziell anscheinend von einem Repräsentanten der Staatsanwaltschaft, dass sie zu Tode verurteilt wurden. Dann wurden sie in die Autos geschleppt, weggefahren, wurden von den Autos runtergenommen, zu zwei immer aneinander gekettet. Als die dann merkten, dass sie starben, haben sie ein luxemburgisches Lied gesungen, unser Heimatlied. Und dann lief Charlotte, das ist unsere Großherzogin, und dann wurden sie abgeschossen von einem Peloton, ich glaube, das waren 10 oder 12. Die haben sie auch noch feigerweise in den Rücken geschossen, die meisten, aber eine haben sie von vorne geschossen. Wenn sie nicht tot waren, haben sie, es wurde uns erzählt, aber ich glaube das ja nicht, hätten sie mit den Gewehren noch totgeschlagen, ja?
Es ist Vorschrift, dass bei Exekutionen ein Fangschuss respektive Gnadenschuss gegeben wird, um sicher zu sein, dass er tot ist. In diesem Fall zum Beispiel von den 23 war der Turnlehrer Benz, war nicht tot, der ließ sich ins Grab fallen und schrie, ich bin nicht tot. Er hat also auch müssen. Aber dann ging Sporenberg hin und gab ihm den Fangschuss ins Genick. Die anderen aber, die waren nicht alle sofort tot, das bezeugt die Lager im Grab unter der Erde. Vier Lagen dort. Die anderen waren in der Mitte auf einen Haufen zusammengekrochen. Man nimmt also an, dass die noch ein wenig Leben in sich hatten und sich unter dem aufgeworfenen Erde zusammengefunden haben, zusammengekrochen sind, weil sie auf einem Haufen zusammenliegen. Sonst waren dann noch Morde besonders von Wipf und dann Morde von wiedergefangenen Ausreißern. Wipf hat da zum Beispiel in seinem Prozess in Zürich, nachdem man einen ganzen komplizierten Suchaktion gestartet hatte, über Paris und überall, und ihn überführen konnte, hat er 14 Morde gestanden. Es waren dann bestimmt über 20. Dann waren die wieder eingefangenen Kriegsgefangenen, gewöhnlichen Gefangenen, die kamen dann auf den Appellplatz, das ganze Lager musste antreten und die wurden dann elendlich zusammengeschlagen. Und zum Schluss wurden sie dann entweder an die gestern erwähnten Pfähle aufgeknüpft, zum einen, oder aber an den Sturmmast. Mhm. Später hat dann zwei Fälle, die weiß ich bestimmt, hat dann die SS und der Kapo haben die wieder angefangen so zusammenzuschlagen, bis sie fast nicht mehr hören konnten. Dann wurden sie angeschrien, aufstehen ins Revier, um ihn anscheinend zu behandeln. Und dann ging in den zwei Fällen Pammer hinten rein und hat ihn die entsprechenden dann ins Genick geschossen und kriegt dafür je 2 Tage Sonderurlaub für einen Mord. Das waren dann diese Einzelmorde, also zweimal weiß ich, dass das wieder angefangen war. Und die Morde von Wipf, da habe ich persönlich, die Zeit, wo ich da war, eine erlebt. Erstens einen russischen Knaben von 17 Jahren, den haben sie in die Ziegenstall zur Arbeit geschickt. Und dann sind sie kontrolliert gegangen und haben gesehen, dass der Russe an der Ziege sich festgesogen hatte und am Euter sorgte. Da hat der Pippin genommen und einfach in den Löschteich geschmissen und in den Erdbeer. Der zweite, das war ein Zigeunerjunge, den hat er nicht ins Bett genommen. Und da hat er geschrien, da den anderen Morgen, als der Teeaufguss gebracht wurde, hat er einen von diesen doppelwandigen Kübeln mit dem heißen Kaffee da aufmachen lassen und hat den Knaben mit den Beinen genommen und ihn mit dem Kopf einfach in den glühenden Kaffee gesteckt, bis er ertrunken war. Ein drittes, das habe ich persönlich auch gesehen, das war einmal als Spornberg ins Lager kam und hat irgendwo erfahren, dass da irgendetwas Jüdisches aufgetaucht sei. Und dann haben wir einen Juden im Lager. Nein, sagt der Schriftführer. Es ist ein ansässiger Hauptjude da. Kapo, den will ich morgen nicht mehr sehen. Ich habe das selbst gehört, also das ist bestimmt richtig. Kapo, ich will den morgen nicht mehr sehen. Und dann hat er ihn zuerst wohl in den Löschteich schmeißen zum Ertrinken. Er kommt aber schon nicht die andere Seite wieder rausgekommen. Ist dann vom Kapo zusammengeschlagen worden. Ich höre ihn noch heute sagen, was habe ich Ihnen denn getan? Warum schlagen Sie mich so? Ich habe Ihnen noch gar nichts getan. Und dann hat er in die Ecke bei die Feuerwehrartikel da die Feuerwehrgeräte getrieben, hat einen Schlauch genommen und hat ihm so lange ins Gesicht gespritzt, bis er erstickt war, respektive keine Luft mehr bekam vom Wasser, das er in den Atemorgan hatte.
Ja, Herr Fixus.
Ja, ich glaube, die SS, die war so gedrillt, dass einer den anderen übersteigen würde mit der Brutalität und mit dem Todmachen der Menschen da. Der Schlimmste war Ivan, den wir den Schrecklichen nannten. Wenn der jemand hatte, den er nicht leiden mochte, dann hat er geschlagen, bis der rote Mann am Boden war und sich nicht mehr rührte. Einmal hat ein Luxemburger sich gewehrt, das war ein Kamerad Klinger, der hat dann die Faust genommen, hat Ivan zurückgeschlagen und dann hat ihn Ivan halbtot geschlagen. Eine Viertelstunde hat er geschlagen, bis unser Kamerad fast tot war. Ein andermal wurde Ivan, die Arbeiter, die Kameraden, die am Löschteich arbeiteten, haben zwei da zusammen geredet, anstatt zu schaufeln. Und der kam mit seinem Stock gelaufen und hob den Arm und wollte zuschlagen. Und der Häftling hat ihm den Arm gehalten und laut geschrien, sie können mich abschießen, aber sie dürfen mich nicht schlagen. Und der Ivan hat nicht geschlagen.
S2 Forum. Heute mit einer Sendung zum SS-Sonderlager Hinsert im Hunsrück. Gäste im Studio waren die beiden ehemaligen Luxemburger Häftlinge, Pierre Pixus und Jos Meunier, sowie der Mitarbeiter der Rheinland-Pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung, Uwe Bader. Diskussionsleitung hatte Theo Schneider.